ich würde das einfach kurz wiederholen. Christian hat geschildert letzte Woche, wie Jesus geboren wurde und wie die Prophetie Jesus im Voraus bezeugt hat. Und wir machen einfach eine Reihe in dieser Adventszeit über Prophetie. Was sagt der Schrift über Jesus Christus? Und hat das wirklich Halt? Sind das nur so nette Worte, die jeder abgeguckt hat voneinander, oder ist es richtig Prophetie? Und wie eine Jungfrau geboren wurde, hat er auch erzählt, wie ein Prophet wie Moses sein wird und ein König, der in Jerusalem auf dem Fohlen eines Esels einzieht. Und dann hat er so spezifische Sachen gemacht. Habt ihr das diese Woche gemacht? Die Stille gesucht. Das Nachdenken an Glauben an Gott und Gottvertrauen erleben und wirklich mit ihm diesen Austausch haben. Und dass er durch sein Wort zu uns spricht. Wer hat diese Woche die Bibel gelesen und Gott hat zu dir gesprochen? So gut, finde ich echt klasse. Da gibt es so manchmal Worte, wie wir einfach empfangen durch Gedanken, während wir irgendwas machen im Haus oder in der Arbeit, und wir pushen das manchmal weg. Aber eigentlich ist es dieser eine Wort, wo Gott eine Tür, ein kleines Spalt aufmacht, für uns zuzuhören und es vielleicht vorzukauen, nochmal nachzudenken. Und dann plötzlich öffnet sich was, der Bibelvers kommt, oder er spricht einen Satz, der total das bestätigt, was eigentlich in dein Herz schon bewegt ist. Wir gehen gleich heute in Jesaja 53, 1 und 3. Doch wer glaubt schon unsere Botschaft? Wer erkennt, dass er Herr ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte sein Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Und in Psalm 118, 22 steht es: Der Stein, den die Bauleute wegwarfen, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Das ist schon echt heftige Worte, ne, für einen Advent. Also ich finde schon. Findet ihr das auch? Also wenn man das liest, dann denkt man, oh, gar nicht mal so schön. Aber die sind Prophezeiungen. Die wurden vor hunderte von Jahren schon aufgeschrieben, detailliert, was passieren wird mit der Messias, der kommen wird. Und im Neuen Testament sieht man, dass sein ganzes Volk ihn ablehnt. Die Pharisäer versuchen ihn sogar umzubringen, weil er so eine Bedrohung für sie ist. Steht hier in Johannes 12, 37 und 38. Trotz aller Wunder, die er vor ihren Augen getan hatte, glaubten die Menschen nicht an ihn. So sollte sich erfüllen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Herr, wer glaubt denn unsere Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Und vielleicht fragst du dich, okay, Kerstin, aber warum dann dieser Titel, Alles wird gut? Das würdet ihr bald rausfinden. Hier wird geschildert, wie Sachen so unschön sind. Die sind nicht fröhlich oder sogar auf dem ersten Blick auferbauend, wenn man das betrachtet und liest. Aber wisst ihr was? Es ist wahr. Und ich möchte kurz etwas sagen über Prophetie. Prophetie ist nicht kuschelig manchmal. Es kann sehr auferbauend sein. Es kann dich aber auch umhauen und manchmal dir Angst einflößen, wenn jemand ein Wort über dich spricht in Prophezeiung und sagt, das und das wird geschehen. Das kann echt manchmal dich stillhalten, weil du denkst, oh je, ich kann das nicht, ich bin doch nicht dazu fähig. Sie sagt etwas voraus, egal ob schön oder mit Warnung oder sogar unschöne Dinge werden beschrieben. Und diese Prophetie ist so treffend für diese Zeit, in der wir Advent feiern. Wir schauen immer auf das Niedliche, das Süße, das Goldige, der Fest der Liebe, die Zeit füreinander und das Barmherzigkeit. Aber wir müssen das ganze Bild betrachten, damit wir verstehen, warum Jesus gekommen ist und letztendlich, was hat er tatsächlich für die Menschheit gemacht? Was war die Ursache, warum er in so eine Zeit geboren ist? Welcher Sinn hat das gemacht? Und sogar seine engsten Jünger haben ihn verraten. In Matthäus 26 kann man das nachlesen, wie Jesus Schritt für Schritt verraten wird. Und wir denken immer nur an Judas. Aber das stimmt nicht. Die ganzen Jünger sind entflohen. Die sind geflohen. Ich kenne ihn nicht. Wer? Nö.
Also ich bin einmal flüchtig. Ne? War im Kreis. Hat so ausgesehen, als ob ich zu ihm gehört. Kenne ich gar nicht.
Wissen das? Also, wie heißt der nochmal? Also ja. Und die sind richtig weggerannt. Und auch nicht Petrus. Wir schauen auch auf Petrus und sagen, meine Güte, Petrus, Jesus hat dir sogar prophezeit, dass du das tun wirst. Und darauf hast du nicht gehört. Und wir gehen jetzt aber wieder zurück zu Jesaja 53, weil es so krass ist, dass Jesaja so viel bekommen hat, über diese spezifische Zeit anzukündigen. Und so präzise auch. Und ab Vers 8 steht, er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Und wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Und dann gehen wir aber nochmal hoch in Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Da sind manche Menschen, die haben echt Probleme, dass Gott Jesus hinrichtet. Die begreifen nicht, dass ein liebender Vater, wie kann er, ein liebender Vater, sein liebster Sohn hinrichten? Das geht doch gar nicht, dann glaube ich nicht. Manche sagen das, ich glaube das dann nicht. Aber wir müssen voraussehen, was es alles beinhaltet, warum Gott das so vorausgesehen hat und getan hat, was für ein Opfer er gemacht hat, nicht nur für eine. Er hat nicht an sich gedacht und an seinen Sohn, er hat an Millionen, Billiarden gedacht. Und deshalb hat er es gemacht. Auch in Matthäus und Markus und Lukas lesen wir, wie sie beschrieben, dass Jesus erst zu Herodes verschleppt wird, dann zu Pilatus und die Hohenpriester und Pharisäer sind immer dabei, Jesus als Schuldigen darzustellen. Und was macht Jesus? Was macht Jesus, während er vor Pilatus steht? Ja, er schweigt. Hammer, oder? Also das trifft mich. Er schweigt. Jesaja prophezeit wieder voraus in Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm. Wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Na, vielleicht sitzt die hier und sagt, ja, aber Jesus wusste Jesaja. Er wusste über die Bücher, hat das schon vorausgelesen, hat gesagt, ah, so muss ich es machen. Ich muss jetzt ganz stumm sein, muss viel leiden und ich werde keinen Widerspruch. Tue das bitte in einer Notsituation, wenn dein Kopf nicht mehr mitdenkt. Wo dein ganzes Welt aufeinander gestellt wird, du wirst nicht an ein Buch erinnern, was da vorher prophezeit worden ist, außer der Heilige Geist zu dir spricht in dem Augenblick. Weil es ist so real. In dem Moment war es für Jesus genauso real, da zu stehen, und er wusste, die Stunde ist gekommen. Und er schweigt. Und ich habe echt danach meditiert über dieses Schweigen. Geschlagen, misshandelt und verhöhnt, und der Retter der Welt schweigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es könnte so sein, warum er schwieg in diesem Augenblick. Er wollte den Willen Gottes erfüllen und dass nichts in die Quere kommt, durch das, was er sagt, eventuell Menschen umzustimmen. Jesus wusste, dass seine Worte so gut sind, dass Menschen in dem Augenblick umändern würden. Er hat diese Vollmacht. Er ist doch Gott. Und er hat entschlossen zu schweigen, weil er wusste, jetzt ist nicht die Zeit. Es geht nicht um mich. Es geht um die Welt. Er musste nichts beweisen. Das ist mein zweiter Punkt. Er musste gar nichts beweisen. Jesus wusste, wer er war. Und wie oft, wenn Menschen kommen zu einem selber und sagen was, und wir sind absolut schnell parat, etwas zu erklären, warum, wieso und weshalb wir das getan haben. Warum wir so sind. Warum wir das so meinten. Da ist ein Bedürfnis, Dinge zu glätten, zu sagen, eigentlich unser Schrei, unser Herz ist, versteh mich doch. Und Jesus braucht das nicht. Weil er weiß, eins versteht ihn, einer versteht ihn so gut, und das ist Gott, der Allmächtige, sein Vater. Und deshalb schweigt er. Er muss keine einzige Sekunde etwas beweisen, etwas durchbrechen. Und der dritte, und das finde ich der Hammer, durch das Schweigen, und da habe ich ein so kleines Erkenntnis bekommen, durch das Schweigen ist Pilatus überzeugt worden. Der hat plötzlich erkannt, oha, dieser Mensch ist unschuldig. Derjenige, der vor mir steht, der hat keine Schuld. Was machen die mit ihm? Durch sein absolut Stillsein hat er einen, der regiert, überzeugt. Ist das nicht bewältigend? Durch Schweigen können wir Leute sogar umstimmen zu Jesus. Durch unser Schweigen, einfach darin ruhen, still sein, nichts beweisen, einfach Jesus machen lassen in dem Moment durch die Stille, das wir von uns geben. Oha, da meditiere ich sehr oft seit Wochen darüber nach. Und ich habe es einmal geübt und es ist mir gelungen. Ich bin fast ausgeflippt. Ich stand da und jemand hat irgendwas gesagt, ne, meditieren und Qigong und ich weiß nicht. Und ich stand da und ich habe gedacht, ich bin nicht deiner Meinung, wie du die Welt betrachtest oder wie du Dinge siehst. Und ich könnte jetzt eine Litanei von Fakten einfach runterrischen, schön verpacken und hergeben. Und in dem Moment war ich so froh, dass ich auf den Heiligen Geist gehört habe. Und dann sagt er einfach, sag nichts, schau nur und lächel. Und dann habe ich echt diesen Mensch einfach angeschaut und so gemacht. Das ist faszinierend, was passiert mit Menschen. Die werden dann plötzlich unruhig, fangen an, sich zu bewegen und so zu gucken und denken, okay, die haben das nicht so verstanden, ich erkläre es nochmal. Und dann erklären die das dann nochmal und du machst genau dasselbe. Du bist still und lächelst einfach ein bisschen so wie. Und dann schwuppdiwupp, anderes Thema angeschlagen. Das war zu viel. Und ich habe mir gedacht, boah Gott, es funktioniert, wenn der Mensch begreift, und sie hat es begriffen, dass ich nicht einverstanden war, dass ich das nicht geglaubt habe. Sie ist nicht weggegangen, hat gesagt, naja, die Kerstin, ne, sie ist, ich habe gedacht, sie ist ein bisschen intelligent, aber sie versteht nicht viel. Das war nicht der Punkt. Sie ist weggegangen und hat begriffen, die ist nicht meine Meinung. Und ich glaube, wir brauchen manchmal solche Momente in der Arbeit, und ich spreche das dir wirklich zu. Werde still. Werde einfach ganz ruhig und höre auf den Heiligen Geist. Sei nicht trotzig still, ne, und muffig, das ist was anderes. Sondern sei einfach still und sag, Heiliger Geist, was willst du mir jetzt sagen? Wie soll ich damit jetzt umgehen? Und das Dritte, und das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache, Jesus schwieg, weil er wusste, jemand anderen hört zu, der nicht sichtbar war. Und das ist tatsächlich der Teufel, die dämonischen Mächte, die haben zugehört. Wenn wir an einen Gott glauben mit Engel, wir müssen glauben an den Teufel und Dämonen. Wir müssen ihn Gott sei Dank nicht anbeten, aber wir müssen glauben, dass er existiert. Und das ist genau der Punkt. Jesus schwieg, weil er wusste, der Teufel jubelt, weil er denkt, ja, ich habe Gottes Sohn, er wird sterben. Und er ist so voller Freude sicherlich darüber, das ist jetzt meine Betrachtung des Bibels, ist ja klar, dass er wirklich das Vorausschauen sieht, super, und so läuft es ab und so geht er, ja, und jeder Schritt, ja, das wird passieren. Und Jesus schwieg, weil er wusste, ja, in deinen Augen wird es so sein, aber letztendlich werde ich den Sieg erringen. Sagt man erringen? Erringen. Ich habe mich selber korrigiert. Strike one, Love 15. Genau. Und ich glaube, wir müssen manchmal bewusst sein, wer deine Gebete zuhört. Und ich sage nicht, wir sollen jetzt am Dienstag kommen und alle schweigen und in unser Kopf sein und sagen, der Gebet war so super, Halleluja. Sondern wir sollen schon ganz bewusst Dinge aussprechen. Sogar prophetische Gebet ist so wichtig für diese Zeit, wisst ihr das? Ich spreche in diesem Land Dinge, die noch nicht da sind, damit die es werden. Gemäß Gottes Wort, nicht gemäß mein Gefühl und meine Betrachtung. Wichtig. Ne? Herr, soll jetzt Gummibären regen. Jetzt. Das wird er nie machen, weil das einfach ein Gefühl ist. Er wird sagen, naja, also ich kann es machen, aber weißt du, nur für eine? Ich weiß nicht. Aber auch das kann er. Also ich will Gott nicht abgrenzen. Wenn er Gummibärchen regen möchte heute am dritten Advent, dann so soll es geschehen. Weil er Gott ist. Er kann diese Dinge machen. Und er kann es machen, einfach eine Freude zu zeigen. Er kann es auch machen, einfach zu sagen, glaubst du? Glaubst du? Oder glaubst du nur das, was du siehst? Und deshalb brauchen wir Prophetie, weil es etwas in unser Herz und unsere Gedanken macht, wie ein Bild, der sich plötzlich öffnet und wir sehen Dinge, die Gott schon längst gesehen hat, die schon längst begriffen hat und sich längst gesehnt hat, dass es hier auf Erde passiert. Und deshalb, wenn du prophetisch beten kannst, bitte tu es. Mach es, es ist so wichtig. So, mein Titel heißt, alles wird gut. Und ich glaube, für viele, nicht für jeder, aber für viele, Weihnachten ist echt eine schöne Zeit. Plötzlich trifft man sich mehr mit Leuten. Wir haben sowas in unserem Ort, da ist diese Weihnachtsfenster, wo du am Abend zu Hause gehst und trinkst Glühwein und ne, Plätzchen und sowas. Und hast eine schöne Zeit mit Leuten, die du vielleicht nie siehst. Und ich finde das genial. Leute machen sich auf, andere zu begegnen, eine schöne Zeit vorzubereiten. Volle Hoffnung auf was Gutes. Weihnachten ist voller Glaube an das Unmögliche. Habt ihr das gewusst? Schon, oder? Und auch an Sachen, die wir manchmal nicht glauben sollen. Da müssen wir aufpassen. Was glauben wir wirklich? Was erzählen wir? Mischen wir Mythos, Märchen mit Realität? Und ich glaube, manchmal tendieren wir das zu tun. Warum? Weil wir eine Prägung in uns haben. Kindheitserinnerung, Düfte, die plötzlich in die Nase kommen und versetzen uns an eine schöne Zeit. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir Jesus wirklich ganz real darschildern für diese Zeit, warum er da ist und warum er gekommen ist. Wir haben gehört, die Geburt von einem unschuldigen, niedlichen Baby bis zu dem Mann, der alles gab, uns zu retten, um uns das größte Geschenk zu machen, was es überhaupt gibt. Sein Tod und seine Auferstehung haben die Brücke geschaffen zu einer versöhnten, tiefen Beziehung zu einem Gott, der uns so sehr liebt und uns ewiges Leben schenken möchte. Und deshalb wird alles wird gut, mein Titel. Das ist mein Titel, warum? Gott hat voraussehend gesagt, es wird Schmerz und es wird grotesk und es wird Elend sein. Aber am Ende, es ist wirklich Happy End. Happy ever after. Wie die Movies. And they lived happily ever after. Es wird so sein, wenn du erkennst, warum Gott diese Brücke gebaut hat. Es wird so sein, wenn du das große Bild begreifst. Gott ist gekommen für mich, mich zu retten, damit ich nicht nur hier auf die Erde lebe und ihm begegne und ihm mit ihm wunderbare Zeit habe. Das ist auch so, so kostbar. Ich will alles Mögliche jetzt schnell über Gott lernen, dass wenn ich ihm begegne im Himmel, dass ich nicht meine Kredite vorzeige und sage, hey, schau mal, was ich alles gelernt habe, sondern dass ich einfach noch tiefer gehen kann mit ihm im Himmel. Das ist mein Ziel. Wir gehen weiter. Es hört nicht auf. Wir gehen einfach weiter mit unserem Gott. Und wenn wir begreifen, das ist, warum der Brücke da ist, weil er sehnt sich danach, eine Freundschaft mit dir haben. Er ist ein Gott der Liebe. Das sagen wir sehr oft. Wie oft aber bist du in einer Beziehung mit deinem Gott und du ihn wirklich vertraust? Mit deiner Familie, mit deinen elenden Sachen, dass du mitschleppst, Tag für Tag, in deine eigene Kraft, Dinge zu bewirken, in der Hoffnung, dass etwas verändert. Und dass Gott einfach sagt, komm zu mir und ruhe dich aus, begegne mich in die Ruhe. Ich habe einen Plan. Weißt du, dass ich einen Plan habe? Und dass du dadurch so Gott vertrauen kannst. Deshalb, ihr Lieben, heute Morgen, alles wird gut. Alles wird gut. Das Volk hat es damals gebraucht, weil Gott die ganze Wahrheit erzählen wollte und nicht nur für Israel aktuell, sondern auch einen Weckruf für uns, für die ganze Welt. Und aus den Schmerzen kommt etwas so Wunderbares hervor. Und wir lesen das jetzt in Jesaja 53, 10. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden, wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er noch kommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Er wird weiterleben. Und er wird Nachkommen haben. Gott hat es nicht gereicht, nur einen geliebten Sohn zu haben. Er wollte alle haben und alle seine Kinder nennen. Du bist mein Kind. Woohoo! Ich glaube, Gott wirklich, der sitzt auf seinem Thron nicht so majestätisch manchmal. Halleluja. Sondern ich glaube, manchmal flippt aus und sagt, boah, krass. Die Friederike kommt jetzt gerade. Ich flipp jetzt völlig aus. Ist doch, ja. Jetzt hoch einmal. Aha, aha. Gut, ich antworte sie. So was für ein hervorragender Plan Gottes. Da können wir nur Danke sagen. Pilatus war beeindruckt. Manche sehen nur das niedliche Kind noch. Und ich hoffe, heute Morgen, das hat dieses Bild sich ein bisschen geändert. Nicht ein bisschen. Ich hoffe, das Bild hat sich geändert. Und Gott möchte, dass du dein Herz öffnest und erlaubst, dass er dir das ganze Bild offenbart. Ich glaube, wir brauchen immer wieder Gebet, aber wir brauchen Gebet für Glauben. Wir brauchen Gebet, damit wir sehen, dass Gott etwas Großes machen kann, auch wenn es noch nicht so groß aussieht. Wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest Ja zu Jesus sagen, ich würde so gern nachher, nach dem Gottesdienst, einfach mit dir in ein Eck mit dir beten. Und es ist nicht schmerzvoll. Es ist ein Gebet weg. Ja zu sagen zu Jesus, ihn zu erlauben in dein Herz und dass er etwas Großartiges macht und dich heilt, dich freisetzt, dich einen anderen Blick schenkt. Er wird so gern dir einen anderen Blick schenken. Er wird so gern dir zeigen, ich bin doch mittendrin in alles, was du erlebst. Und für alle Gäste, ob du hier sitzt heute, ob du weit weg fühlst von Gott oder du hast es nicht richtig verstanden, ich hoffe heute Morgen, du hast es verstanden. Du hast begriffen, warum Prophezeiung so wichtig ist, vorauszusagen, was geschieht, ob es so grotesk ist und so elend ist, aber trotzdem erfüllt mit Hoffnung und Verheißung und a happily ever after. Alles wird gut. Ich würde gerne, dass wir alle aufstehen jetzt. So. Und bevor wir das Lied Großer Gott, wir loben dich singen, möchte ich einfach, dass wir Zeit nehmen in die Stille, weil es ist in die Stille, wo die Gedanken plötzlich ratter, 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 ratter und vielleicht erstmal kommt die Gedanke, oh, ich habe vergessen, meine Küche zu putzen heute. Oder die Handtuch habe ich nicht aufgeräumt. Und solche Gedanken kommen, die schießen dann plötzlich in unseren Kopf. Und dann können wir einfach in dem Augenblick sagen, sei still, ich möchte auf Gott hören. Und höre, was deinen Gott zu dir jetzt gerade sagt.
Ich habe noch zwei Bilder bekommen, die ich gern weitergeben möchte. Die sind sehr konträr und ich habe den Eindruck, dass Gott die schenkt, um in dein Leben zu sprechen für einzelne Personen. Das eine Bild ist, wo Jesus auf seinem Thron sitzt. Und es ist wie wenn du vorbeigehst und ihn nicht adressierst oder ihn ignorierst. Und Jesus sehnt sich, König in deinem Leben zu sein und ruft dich. Und dann sehe ich, wie diese Person hingeht und sich vor diesem Thron mit Jesus niederkniet und sein Haupt beugt und ihn adressiert und sagt, ja, du bist König meines Lebens. Das zweite Bild ist total konträr. Da ist kein Thron, aber da ist der Vater, Gott der Vater, und er sitzt. Und du gehst vorbei in einem ganz weiten Bogen, weil du dich nicht hintraust oder weil du dich dreckig fühlst oder unwürdig. Und der Vater ruft dich und winkt dich her und sagt, komm, komm. Und dann sehe ich, wie diese Person zum Vater hingeht, auf seinem Schoß sitzt. Und sich an seine Schulter anlehnt und Ruhe findet, Frieden findet, loslässt. Der Vater legt seinen Arm um diese Person und sagt, es ist gut, komm zu mir.
I have a plan for your life.
Ich habe einen Plan für dein Leben.
I have a destiny for you.
Ich habe eine Bestimmung für dich.
I know your heart.
Ich kenne dein Herz.
And I see that you're hurting.
Und ich sehe, dass es schmerzt.
And I'm a God that is able to carry your load.
Aber ich bin ein Gott, der fähig ist, deine Last zu tragen.
I'm able to carry your doubt.
Auch deine Zweifel.
And your fears.
Und deine Ängste.
But I am a God that speaks hope and life and faith.
Aber ich bin ein Gott, der spricht Hoffnung, Leben und Glauben.
Personally into your life this morning.
Ganz persönlich in dein Leben heute Morgen.
And I want you to hold on to me.
Und ich möchte, dass du dich weiter festhältst an mir.
That you look to me.
Dass du auf mich schaust.
And that you understand and see.
Und dass du verstehst und siehst.
That I'm the God that saves.
Dass ich der Gott bin, der rettet.
Delivers.
Freisetzt.
And sets free.
Und frei macht.